In der Schriftlesung eben haben wir von jenem Moment gehört, als die paar von den Jüngern Jesu mit Jesus mitgingen, nichts ahnend, was passieren würde auf irgendeinem Berg. Und da, an einem Ort, an dem sie nichts Besonderes erwarteten, an einem Tag, an dem nicht vorher angekündigt war, dass was Besonderes geschehen würde, da ging ihnen auf einmal in besonderer Weise ein Licht auf. Und so auch in der Erzählung, die wir jetzt hören. Eine alte Erzählung, in der einem Menschen ein Licht aufgeht. Die sogenannte Berufung des Mose. Und ich möchte in der Predigt heute diesem Text in 3 oder 4 Schritten folgen und jeweils ein paar Gedanken dazu mit Ihnen teilen. Vielleicht ist ja ein Gedanke dabei, der Sie in den nächsten Tagen begleiten möchte. Hören wir aus dem 2. Buch Mose, Exodus, Kapitel 3. Mose hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Der Ort, darauf du jetzt stehst, ist heiliger Boden, heiliges Land. Ich frage mich, ist Gott dem Mose an diesem Ort erschienen, weil es der Berg Gottes war? Oder bekam der Berg den Namen Gottesberg, weil Mose dort seine Erscheinung hatte? Der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Ich weiß nicht, was Ihnen dabei durch den Sinn geht. Unter Umständen ist es ja die Vorstellung, das war ein ganz besonderer Ort. Aber wenn wir mal schauen, was passiert. Der Mose treibt Schafe durch die Gegend. Die blöken, die kacken, die stinken. Das ist mühsame Arbeit, Alltagsgeschäft. Und da ist dieser brennende Dornbusch. Die Dornbüsche, die vertrockneten Dornäste, die da in der Wüste stehen oder vom Wind durch die Gegend getrieben werden, die taugen höchstens als Brennmaterial. Und das nicht einmal hochwertig. Das, was wir jetzt geschildert bekommen, ist schlichtweg Alltag, nichts Ungewöhnliches. Und das will uns doch im Grunde sagen, dass alles in unserem Leben ein Ort der Gotteserfahrung werden kann. Alle Orte, an denen wir uns bewegen, alle Tätigkeiten, mit denen wir uns beschäftigen, alles, was uns durch den Sinn geht, die Worte, die wir sprechen, die Begegnungen, die wir haben, alles kann ein Ort der Begegnung mit Gott sein. Und da ist nichts ausgeschlossen. Es gibt bei Martin Buber eine schöne Erzählung. Er hat ein kleines Büchlein geschrieben, die Erzählungen der Chassidim. Da berichtet er oder erträgt weiter Erzählungen von berühmten Rabbis im Osten Europas, schwerpunktmäßig aus dem 18. Jahrhundert. Und da ist eine Erzählung dabei, die mich seit vielen Jahren intensiv begleitet. Ich weiß leider auswendig den Namen des Rabbis nichts mehr, aber sei es drum. Da ist also ein berühmter Rabbi, der viele Schüler hat. Und dieser Rabbi steht im Ruf großer Heiligkeit, dass er mit seinem Gott ganz eng verbunden ist und ein intensiver, großer Beter. Und der zieht Jahr aus, Jahr ein durch die Lande und erzählt den Menschen von Gott, betet, spricht mit seinen Schülern. Eines Tages kommen sie in einen Ort mit einer etwas runtergekommenen Kneipe und dort übernachten sie. In der Kneipe geht es abends recht munter zu, ein wenig Halligalli, man streitet, man lacht, man redet viel zu laut, man singt und tanzt vielleicht und trinkt einen über den Durst. Also alles andere als ein beschauliches, meditatives Plätzchen. Die Schüler des Rabbis sind beunruhigt. So kann unser Meister doch nicht beten. Wie soll er da mit Gott verbunden sein? Und ganz besorgt klopfen sie also bei ihrem großen Meister an und fragen: Rabbi, sollen wir nicht aufbrechen und eine andere Herberge suchen? Und ich liebe die Antwort, die der Rabbi gibt. Wenn wir von hier weitergehen, dann wird dieser Ort am jüngsten Tage aufstehen und wird uns fragen: Warum habt ihr mich nicht geheiligt? Alles, womit wir uns in unserem Leben beschäftigen, jeder Ort, jede Arbeit oder Freizeit, jede Begegnung, kann ein heiliger Ort in unserem Leben werden. Gott sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Formulierung vertraut in den Ohren klingt: der Gott der Väter. In den biblischen Erzählungen begegnet man dieser Ausdrucksweise sehr häufig, dass Gott sagt: Ich bin der Gott deines Vaters, ich bin der Gott eurer Väter. Und ich möchte Sie bitten, sich jetzt mal für einen kleinen Moment an Ihre Eltern oder Großeltern zu erinnern. Und mal zu schauen, ob Sie entdecken können, von welchem Elternteil oder von welchem Großelternteil mehr Glaubenskraft in Ihr Leben ausstrahlte. Sicher können da auch die Väter eine wichtige Rolle spielen, keine Frage. Tatsache ist aber, wissenschaftlich erwiesen, dass in erster Linie die Mütter und die Großmütter einen prägenden Einfluss auf den Glauben der nächsten Generation haben. Es mag bei Ihnen der Vater oder Großvater sein, aber in der Fläche sind es die Mütter und Großmütter. Und da finde ich es erstaunlich, dass in der Bibel dauernd vom Gott der Väter die Rede ist. Denn ich bin überzeugt, dass auch damals schon der Glaube in erster Linie von Müttern und Großmüttern und Urgroßmüttern weitergegeben wurde. Und wenn man sich dann noch die klassischen Rollenmuster vorstellt, also die Väter heute sind anders unterwegs. Vor 40 Jahren hat man keinen Papa gesehen, der sein Kind auf dem Bauch durch die Gegend trägt. Da hat sich viel verändert. Aber noch vor 30, 40 Jahren und in den Jahrhunderten davor sowieso, ich sag's dem Papa, wenn der nach Hause kommt. Da war der Vater die Gestalt, vor der man in der Regel am meisten Angst hatte. Und von daher ist es nicht verwunderlich, dass Mose sich fürchtet, Gott anzuschauen. Und ich komme nicht umhin, mich zu fragen, wie hätte sich wohl der christliche Glaube, wie hätte sich wohl die Kirche entwickelt, wenn in der Bibel viel mehr vom Gott der Mütter die Rede wäre, vom Gott Sarahs, Rebekkas und Rahels, vom Gott Marias. Und ich frage mich, ob Mose, wenn Gott sich vorgestellt hätte als ich bin der Gott deiner Mutter, ob Mose sich dann auch gefürchtet hätte? Vielleicht hätte ja sein Herz einen kleinen Freudensprung getan. Unsere Vorstellungen von Gott sind ganz eng verwoben mit der Art und Weise, wie wir von Gott sprechen, welche Worte wir benutzen. Und ich habe mir vorgenommen, ich will immer mehr darauf achten, dass wenn mir Einseitigkeiten auffallen in meiner Weise von Gott zu sprechen, wenn mir Einseitigkeiten auffallen, auch in der Heiligen Schrift, darauf zu achten und das ernst zu nehmen und vielleicht zu schauen, ob man es nicht auch noch mal anders sagen könnte. Denn ich denke, je mehr uns Einseitigkeiten auffallen, desto freier dürften wir für die Wahrheit werden. Gott sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Gott sprach: Ich will mit dir sein, und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Es sei mir eine kleine flapsige Bemerkung erlaubt. Diese Stelle in meiner Bibel, die finde ich ziemlich frech. Was Gott sich da erlaubt, ist eine Unerhörtheit. Versetzen Sie sich mal in die Rolle des Mose. Sie bekommen plötzlich eine Aufgabe vor die Füße gelegt, die Ihnen zu schwierig scheint. Und ich vermute, dass viele von Ihnen das nur zu gut kennen, dass man sich plötzlich um etwas kümmern soll, dass man plötzlich vor einer Herausforderung steht, der man sich gar nicht gewachsen fühlt. Wie soll ich das schaffen? Reichen meine Kräfte? Ich weiß doch gar nicht genug. Ich bin nicht gut genug. Oder was auch immer für Gedanken kommen. Selbst der Apostel Paulus, als der in Korinth anfing zu predigen, hatte seine Zweifel, ob er überhaupt geeignet ist dafür. Also eine Situation, die wir vermutlich alle kennen. Eine Aufgabe und die Zweifel, ich kann das doch gar nicht. Und dann ist unser Gott so gnädig und gibt dem Mose ein Zeichen, um ihn zu versichern: Du bist es tatsächlich, du sollst das machen und du wirst es auch schaffen. Das verspreche ich dir. Und ich gebe dir sogar einen Beweis dafür. Und der Beweis ist, Das soll das Zeichen sein. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, dann werdet ihr an dieser Stelle mir ein Opfer bringen. Hallo? Was nützt das dem Mose? Was für ein Zeichen soll das sein? Wenn alles vorbei ist und alles gut geworden ist, dann wirst du wissen, dass du die Kraft dazu hattest. Na, danke. Ich finde, es ist schon frech. Aber gleichzeitig, wenn ich auf mein Leben schaue und auf das, was ich vom Leben anderer Menschen mitbekomme, dann steckt in diesem Zeichen Gottes sehr viel Lebensweisheit. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wir nicht immer vorher sowas in die Hand gedrückt bekommen mit Brief und Siegel und dann wissen wir, jawohl, das schaffen wir. Sondern ganz, ganz oft ist es so, dass wir zurückschauen und staunen, was wir geschafft haben. Staunen, dass etwas gut geworden ist, obwohl ich es mir nicht zugetraut hatte. Und so mag dieser Abschnitt der Mose-Erzählung vielleicht die Anregung sein, wenn Sie Lust haben, mal zu Hause sich einen stillen Moment zu gönnen und mal Erinnerungen kommen zu lassen, wo Sie plötzlich vor einer Aufgabe standen und Zweifel hatten, ob Sie es überhaupt schaffen. Und dann später zurückschauen und merken, es ist gut geworden. Und wenn Sie dann vielleicht jetzt kein Opfer darbringen, aber ein kleines Dankgebet gen Himmel schicken, dann kann aus so einem Rückblick viel Kraft und Zuversicht fließen. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. So schildert uns die Bibel Gottes Namen: Ich werde sein. Das führt ins Offene. Das kann man nicht so fest greifen, ein für alle Mal. Das entzieht sich einer festen Beschreibung, einem festen Begriff. Es bleibt veränderlich, es bleibt weit, es bleibt das alles immer noch mal anders, neu, überraschend sein kann. Und wenn wir das Gefühl haben, Gott zu haben, wenn wir so das Gefühl haben, jawohl, ich habe meinen Glauben, dann dürfen wir damit rechnen, dass Gott immer noch mal anders, freier ist, immer noch mal mehr ist. Und wenn wir das Gefühl haben, Gott gar nicht zu haben oder gar nicht mehr zu haben, vielleicht früher mal an ihn glauben konnten, aber jetzt, ich weiß nicht, auch dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott immer noch mal mehr und anders und freier ist. Ich werde sein, die ich sein werde. Halten wir uns nicht mit unserer Einschätzung auf, ob ich Gott glaube, ob ich ihn liebe oder sie oder nicht. Er oder sie wird sein, der er sein wird. Auch für uns. Amen.